Dann haben sie gesagt, ich muss zweimal gewinnen. Und dann habe ich einmal gewonnen und einmal bin ich, glaube ich, Dritter geworden. Dann haben sie gesagt, nee, das reicht jetzt nicht. Du sollst jetzt lieber Techniker werden. Beim 50er Langlaufrennen am Holmenkollen und sie dürften keine Ski wechseln. Und es ist richtig schön feucht und dreckig. Dann laufen die bestimmt eine halbe Stunde länger.
Ich glaube, bei uns läuft das ganze System ein bisschen anders wie im Langlauf und im Biathlon. Also ich teste meistens gar nicht Ski.
Und wie groß ist der Unterschied tatsächlich zwischen Sprungski und Langlaufski?
Ja, es ist doppelt so breit, ein bisschen länger.
Wow.
Ski happens. Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
Ein spannendes Wintersportwochenende liegt wieder einmal hinter uns. Oder wie ich auch sagen würde, ein tolles Couchwochenende mit ganz viel Kaffee und Füße hochlegen. Und damit natürlich auch ein herzliches Willkommen zurück. Ich hoffe, euch geht's allen gut und ihr genießt trotz dem ganzen Corona-Drama die aktuelle Weihnachtszeit. Mein Name ist Corinna Horn und damit natürlich auch ein Hello nach Oberstdorf. Hey Finzi.
Servus.
Ja, was soll man sagen? Es ist tatsächlich passiert. Das erste Mal in unserer Podcast-Geschichte nehmen wir beide zu zweit auf. Sonst war es ja immer so, dass du gefehlt hast oder dass ich keine Zeit hatte. Und heute ist tatsächlich so, dass Moritz mal keine Zeit hat. Der ist fleißig am Arbeiten. Grüße gehen raus an dieser Stelle. Aber Finzi, ich denke, dass wir doch einiges zu besprechen haben, auch wenn es heute hoffentlich mal nicht um Fußball geht, oder?
Ja, es waren zwar auch einige Fußballereignisse am Wochenende, aber ich glaube, da wird genug drüber gesprochen.
Ja, und wir haben uns gedacht, wir nehmen uns heute mal raus, nicht wie letzte Woche über alle Sportarten zu reden, sondern wir reden heute mal nur über Finzis Wochenende. Und ich denke, danach gibt es auf jeden Fall noch ein tolles Interview mit Skitechniker Michael Schweiger für euch. Aber Finzi, berichte uns, wie war es Wochenende?
Ja, das Wochenende war alles in allem eigentlich schon recht gut für mich. Wir waren ja in Lillehammer, hatten ein Teamwettbewerb, also Viererteam am Samstag und auf der Normalschanze und am Sonntag ein Einzel auf der Großschanze. Und ja, am Freitag war dann ein Trainingssprung und PCR auf der Normalschanze und über den wurde dann das Team nominiert, was ja nicht ganz einfach war, weil ja sehr viele von uns richtig gut drauf sind. Und da habe ich mich dann Gott sei Dank, war dann gleich eigentlich gut drauf, habe echt gute Sprünge gemacht und am Samstag waren wir dann eh mit in der Konstellation haben wir ja noch nie ein Team bestritten, aber war echt. Also war richtig cool, so gut alle vier perfekt, also wirklich top gesprungen. Das war dann echt einfach von Position 1 dann los zum Laufen, Springen gewinnen. Das war echt mal wieder schön. Die letzten Jahre sind wir ja oft hinterher gelaufen oder waren dann nach dem Springen als Team dann erstmal ein bisschen hinten dran und haben dann versucht aufzuholen. Und in dem Fall war es mal andersrum. Ja, aber wenn es dann nicht ganz gereicht hat am Schluss.
Ja, ich muss schon sagen, ich habe echt überlegt, wann gab es das letzte Mal, dass ihr als Erster nach dem Springen vor Norwegen auf die Läufe gegangen seid. Kannst du dich an was erinnern?
Ich weiß es gar nicht. Also ich glaube, seitdem ich im Team bin oder also mit mir war es, glaube ich, noch nie so. Also sind wir noch nie als Erstes losgelaufen. Ja.
Ich habe überlegt, aber mir wäre jetzt nur Lahti 2017 eingefallen. Da warst du ja noch nicht dabei. Ich glaube, da war Kircheisen, Frenzel, Rützek und Riesle. Aber sonst?
Ja, genau. In dem Jahr, da waren wir ja so sehr dominant. Und also es war davor schon ein paar Mal, aber jetzt seitdem eigentlich Japan, Österreich und Norwegen dann so viele gute Springer haben, haben wir es jetzt echt nicht mehr geschafft. Aber ja. Müsste jetzt mal wieder die FIS-App durchforsten und schauen, ob das mal der Fall war. Aber jetzt spontan fällt mir gerade nichts ein.
Ich habe mir am Samstag den Teamwettbewerb auf Eurosport angeschaut und Hans-Peter Pohl und Roman Knobloch haben gesagt, dass man das Gefühl hat, dass die deutsche Mannschaft momentan in sich ruht, dass ihr viel gelassener seid als letztes Jahr, einfach weil ihr wisst, dass eure Arbeit auf der Schanze wieder stimmt. Im Laufen seid ihr sowieso da. Hast du auch das Gefühl verglichen mit letztem Jahr, dass ihr einfach wieder ein bisschen entspannter seid?
Entspannter weiß ich nicht. Also ich glaube, es war letztes Jahr gleich. Also von den Athleten her ist, glaube ich, gleich entspannt. Die Trainer sind vielleicht ein bisschen entspannter. Aber das kann sich auch mal schnell ändern. Nee, es ist einfach, wie schon gesagt, wir sind echt alle eigentlich ganz gut drauf und wir sind da beim Springen echt vorwärts gekommen, was man aber gesehen hat. Es ist die gesamte Mannschaft gut drauf, das sieht man im Springen wie im Laufen und deswegen ist wahrscheinlich kommt das auch so rüber, aber generell, also letztes Jahr waren wir schon auch entspannt drauf. Aber wie gesagt, ich glaube, wir können recht selbstbewusst sein zurzeit.
Ja, voll. Wie bist du am Samstag an das Langlaufrennen rangegangen? Erik Frenzel hat ja ein brutal starkes Rennen gemacht, euren Vorsprung auf 42 Sekunden ausgebaut auf die Norweger. Dann an Manu Feist übergeben, der gegenüber Oftebro etwas verloren hat. Und dann an Terence Weber übergeben hat, der dann leider den Vorsprung nicht halten konnte. Und dann war es eigentlich recht schnell klar, okay, das Duell heißt Finzi gegen Rieber. Was war deine Taktik?
Ja, also generell war die Taktik schon so, dass wir eigentlich nicht wollten, dass sie rankommen. Der Erik hat ja ein brutales Rennen gemacht mal wieder. Und es haben alle alles gegeben, aber ja, dann, wenn man dann so jemand vor sich hat, dann ist natürlich der Ansporn da und dann hat der Graback auf den Terence dann doch nur einen Anschluss geschafft und dann war es ja 1-1 und ich habe eigentlich dieses Mal versucht, mich auf gar keine Spielchen einzulassen und wenn es geht, so früh wie möglich schon wegzukommen. Ja, das hat dann nicht ganz geklappt. Mir haben dann auch einige Leute geschrieben, oh, der hat irgendwelche Spielchen hinter dir gemacht und so, aber das habe ich alles gar nicht gesehen. Also ich bin einfach gelaufen, ich habe versucht, mein Tempo zum Laufen und dann am Schluss, wo ich gemerkt habe, dass er immer noch dran ist, habe ich dann auch ein bisschen in der Abfahrt versucht, mich auszuruhen, um mich auf den Sprint vorzubereiten und ich habe mich eigentlich auch noch gut gefühlt, aber ja, es war dann, er war dann nach der Abfahrt vorbei und er war dann auch noch sehr gut drauf. Also man hat gesehen, er hat sich schon auch sehr gut erholen können. Aber dann hat er mir auch zweimal so ein bisschen einen Weg zugemacht, wo ich dachte habe, jetzt komme ich vielleicht nochmal vorbei. Und dann wollte ich einmal links vorbeigehen, eben da hat er zugemacht und dann nochmal einmal kurz. Also man muss sich vorstellen, dieser Schlussanstieg oder der Zieleinlauf auf der Runde, der ist sehr, sehr lang und hart. Also man kommt aus der Abfahrt raus und dann geht's von unten weg aus der Kurve. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich 1 Kilometer lang. Nur bergauf oder so schleimig, sagt man, so leicht bergauf und dann geht's um die Kurve ins Ziel und das zieht sich sehr, sehr lange und wir sind dann halt gleich von unten weg gesprintet und wie gesagt, ich habe mich eigentlich schon noch gut gefühlt und habe gehofft, dass ich vorbeikomme, aber dachte, ich komme vorbei und dann hat er eben den Weg zugemacht und dann die Bedingungen waren schon so, dass es in der Mitte noch fest war und außen dann schon ein bisschen weich und wo ich dann nach außen kommen bin ich dann auch nicht schneller worden und vorbeikommen und dann irgendwann habe ich dann einfach nicht mehr konnt, also ich habe es schon probiert noch alles, aber ja, bin dann einfach wieder hinter ihn rein und muss dann einfach aufgeben, das tut sehr, sehr weh und habe mich dann auch schon sehr aufgeregt, aber ja, nächstes Mal gehe ich vielleicht wieder taktisch ein bisschen anders ran.
Ja, aber du hast es ja probiert, also ich habe es mir, wie gesagt, live im Fernsehen angeschaut und du hast ja zweimal versucht, den Angriff zu setzen, aber Rieber hat da klassischerweise mal wieder zugemacht.
Ja, war schon ein bisschen assi, aber
ja.
Aber ja, es war, ich habe es nicht gesehen, ich schaue es mir auch nicht an. Es reicht, wenn mir so viele Leute schreiben, oh, was ist das eigentlich für einer? Und da waren viele Leute, glaube ich, noch aggressiver wie ich selber.
Ich wahrscheinlich.
Ich habe schon gewusst, dass es dann einfach nicht so schlau war, nur vorne her zum Laufen. Ja, nächstes Mal. Also ich habe mich trotzdem noch gut gefühlt und war auch überzeugt, dass ich ihn knacken kann, aber dann hat er eben zweimal zugemacht und es war natürlich von ihm schlau gemacht, auch wenn es einfach, ja, es nicht gerade das sportlich Fairste war. Aber ja, nächstes Mal kann ich ihn auf einer anderen Runde vielleicht vorher schon knacken, wenn wir mal wieder ins Duell kommen. Oder gehe dann doch auf die Spielchen ein und bleib länger cool. Ja, kommt dann immer auf die Situation drauf an.
Nächstes Mal ist eigentlich ein ganz guter Punkt, weil das war ja jetzt der einzige Teamwettbewerb. Also nächstes Mal, wenn wir ums Team reden, dann wäre es ja Olympia.
Ja, da ist nur eine Weile hin. Wäre natürlich schön, wenn es dann wieder ein Duell gibt, um die, ich denke, es ist unser Ziel auf jeden Fall, um die Goldmedaille wieder zum Kämpfen, den Titel zu verteidigen. Aber das ist nur eine Weile hin und da muss nur viel passieren, bis es dann soweit ist.
Aber dann lass uns vielleicht noch kurz auf Sonntag schauen. Und ich muss sagen, ich fand es ja schon beeindruckend, was Johannes Lamperter, aber auch Mario Seidel abgeliefert haben mit Sprüngen auf 140 Meter beziehungsweise von Mario Seidel auf 134,5. Und dann kam natürlich wieder ein Jarl Magnus Rieber, der dann nochmal einen Zacken draufsetzt und auf 143 Meter springt. Ich meine, wir wissen ja alle, und du hast es auch oft genug gesagt, dass Jarl das Niveau von einem Spezialspringer hat, aber ich finde es trotzdem irgendwie immer wieder beeindruckend. Ist es teilweise ein bisschen ernüchternd?
Ich habe ganz ehrlich gesagt gar nichts anderes erwartet, weil er wohnt ja jetzt seit 2 Jahren in Lillehammer und er springt da sehr, sehr oft und vor 2 Jahren ist er auch schon überragend auf der Schanze gesprungen und deswegen hat es mich jetzt nicht so stark gewundert. Es war dann wieder beeindruckend, weil es war schon einfach ein brutaler Sprung. Ja, es war dann in dem Fall im Springen eine andere Liga, aber ich kann da bloß auf mich selber schauen. Ich habe auch eigentlich schon ein gutes Gefühl gehabt, im Wettkampfdurchgang leider dann schon einen deutlichen Fehler gemacht. Also wenn ich da einen richtig guten Sprung mache, dann bin ich vielleicht auch ein bisschen näher dran. Und dann, wenn man zusammenhilft, kommt man schon hin. Also man kann jetzt nicht einfach von vornherein immer alles aufgeben. Man muss dann immer weiterschauen und sich denken, ja, nächstes Mal kann man vielleicht knacken oder man muss sich da schon noch Motivation draus ziehen. Weil so weit war es dann doch nicht weg, wie es waren schon mal eine Minute auf dem zweiten Platz nach dem Springen. Von dem her war es ich als 14. mit 1,25. Das war auf einer ganz schweren Runde. Wenn man ein gutes Team, eine gute Gruppe hat, dann kann man ihn auch mal einholen noch mit weniger. Und wenn er immer alleine da vorne rumlaufen muss, das zehrt aber an den Kräften. Und deswegen, ja, ich bin da jetzt nicht so eingeschüchtert oder so. Ich weiß, dass er einfach überragend springt und er ist nicht umsonst schon 39-facher Weltcupsieger mit 24. Also das kommt ja nicht von irgendwo. Das muss man akzeptieren und einfach sich als Ziel setzen, ihn zum Schlagen.
Ja, das stimmt. Du bist ja am Sonntag auf 130 Meter gesprungen, aber du warst, also zumindest hatte ich den Eindruck, auch nicht ganz happy mit deinem Sprung, oder?
Ja, genau. Also klar war das jetzt kein schlechter Sprung, aber wir hatten ja 3 Sprünge an dem Tag und die vorigen 2 habe ich mich eigentlich vom ersten zum zweiten nochmal gesteigert und dann habe ich mir eigentlich echt ein gutes Gefühl gehabt und in den vorigen 2 Sprüngen war ich auch 5. Und dann habe ich einfach das, was ich mir vorgenommen habe, nicht umsetzen können. Und das ist dann immer was schade ist. Auch wenn das Sprungergebnis dann jetzt nicht so schlecht war. Die 130 Meter waren jetzt nicht schlecht. Aber wenn man einfach sich was vornimmt und das nicht schafft, dann das tut dann immer weh. Und da ist dann auch, wenn man dann sieht, dass man einfach die 5-6 Meter mehr braucht hätte, da tut es dann nur mehr weh. Und ja, konkret war es so, dass ich halt einfach zu aggressiv in der Luft war und der Sprung hätte halt mit sehr viel Aufwind hätte wahrscheinlich funktioniert, aber so war es dann schwierig und habe ich den Sprung, wie wir sagen, abgestochen und mir die Höhe genommen und ja, aber mal, nächstes Mal probiere es wieder besser zu machen.
Ja, und du hast ja letztendlich doch noch das Beste draus gemacht. Du bist ja am Ende, ich glaube, auf Platz 6 vorgelaufen.
Genau.
Also hast ja doch nochmal ordentlich Plätze gut gemacht.
Ja, also war ein gutes Rennen, noch einige Plätze gut gemacht und am Schluss habe ich noch einen guten Sprint machen können. Also war dann schon zufriedenstellend. Aber die Runde war auch sehr, sehr komisch. Also ich freue mich, wenn wir das nächste Mal in Lillehammer wieder die normale Weltcup-Runde laufen, weil auf der Runde, da war es bei uns wirklich so, es ist ein steiler Anstieg und dann ist so eine ganz lange Abfahrtenpassage. Eigentlich, es geht immer so ganz leicht runter. Am Anfang geht es steil runter und dann immer wieder leicht runter. Und wenn man da halt alleine ist, ist es extrem schwer. Und wenn man eine Gruppe hat, fährt man einfach hinterher. Also da kann man sich extrem ausruhen. Und im Birkebeiner Stadion direkt drüber, in dem normalen, da wo die normale Langlaufstrecke ist, da ist das eine der schönsten Runden, die ist extrem hart, aber trotzdem brutal abwechslungsreich und da kann man natürlich nochmal mehr Abstände vielleicht gut machen.
Ja, schade, da ist Lillehammer mal wieder aber zu wenig Schnee, um die geile Runde zu laufen.
Leider.
Aber damit würde ich sagen, belassen wir es beim Wochenende oder willst du noch was loswerden?
Naja, eigentlich sonst. Hab, glaub, alles jetzt erzählt, was mir jetzt auf dem Herzen lag.
Und damit würde ich sagen, springen wir mal ins Interview mit Michael Schweiger. Viel Spaß euch. Wir haben im vergangenen Jahr mit vielen Sportlern und Sportlerinnen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen geredet. Und diesen Winter haben wir uns vorgenommen, mal wieder mehr mit Menschen zu reden, die auch hinter dem ganzen sportlichen Erfolg stehen. Im Sommer hatten wir bereits den Koch der Kombinierer Uli Ruprecht bei uns zu Gast. Und heute wollen wir uns einer Thematik widmen, von der wir wissen, dass sie sehr, sehr viele von euch wirklich brennend interessiert. Und zwar haben wir uns heute einen Skitechniker eingeladen. Genauer gesagt, einen Skitechniker der Kombinierer, und zwar Michael Schweiger. Und ich finde es wirklich cool, dass du dir nach so einem stressigen Weltcup-Wochenende noch die Zeit für uns nimmst. Hallo Michael.
Hallo zusammen. Danke für die Einladung.
Michael, erzähl mal, ihr seid immer noch in Lillehammer.
Ja, wir haben heute einen Ruhetag sozusagen und fahren dann morgen früh nach Stockholm und dann mit der Fähre von Stockholm nach Tallinn. Dann sind wir Mittwoch Mittag in Otepää und dann geht's hier schon wieder los mit dem nächsten Weltcup.
Wie lange seid ihr jetzt eigentlich nicht zu Hause? Weil Finzi ist ja gestern oder heute besser gesagt noch nach Hause geflogen.
Ja, wir sind am 21. November losgefahren und dann halt nach Ruka, direkt nach Lillehammer, wie die Jungs eigentlich auch. Die sind halt ein bisschen später hochgeflogen. Dann geht's jetzt weiter direkt Otepää. Und durch das, dass die Wettkämpfe da so blöde Zeit haben, beziehungsweise so spät sind, um 17.30 Uhr sind erst die Damen dran am Sonntag, können wir am Sonntag nicht mehr weg in Otepää. Somit muss man erst am Montag fahren und dann geht's direkt in die Ramsau. Dass wir Mittwoch Mittag in der Ramsau sind. Und Donnerstag ist ja schon wieder Training von den Damen. Also es sind dann ja, knappe 4 Wochen.
Michael, wir haben uns gedacht, wir wollen natürlich nicht nur mit dir übers Wachsen reden, sondern vor allem auch darüber, wie du eigentlich Skitechniker geworden bist. Und wenn ich mal recht überlege, wird man doch eigentlich Skitechniker, wenn man selber eine Vergangenheit als Athlet hat.
Ja, genau so war es bei mir auch. Also ich war selber Kombinierer. War damals zu Schülerzeiten auch eigentlich ganz gut. Und ja, dann halt C-Kader, B-Kader, glaube ich, 2 Jahre. Und dann ist es nicht mehr so gelaufen bei mir. Und dann hat mein damaliger Trainer, der ist jetzt bei uns sportlicher Leiter, Sepp Buchner, gesagt, dass sich der Hermann mal auf einen Kaffee mit mir treffen will. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, können wir machen. Gesagt, getan, haben wir das dann gemacht. Und ja, dann hat er eben den Vorschlag mir unterbreitet, dass sie gerne einen Techniker hätten. Also es war 2010 im Herbst, der aus meiner Region, also Berchtesgaden-Umkreis kommt, weil damals die Schleifmaschine noch in Bad Reichenhall stand und dass er da einer vor Ort ist und ob mich das interessieren würde. Und dann habe ich gesagt, ja, grundsätzlich schon, aber ich habe jetzt das ganze Jahr trainiert, also ich würde eigentlich schon noch gern dann die probieren, ob ich mich dann für den Kontinentalcup qualifiziere oder nicht. Dann sagt, ja, das ist überhaupt kein Problem. Ich soll im Dezember noch die Wettkämpfe machen, aber vielleicht geht es sich ja aus, dass ich in die Ramsau mitfahre. Das war ungefähr zum gleichen Datum wie immer. Und ja, dann bin ich da mitgefahren. Das hat gepasst. Und ich habe mich, glaube ich, gar nicht so dumm angestellt. Und ja, das war nach Weihnachten nochmal ein Wettkampf, wo ich mich für den CRC qualifizieren hätte können. Dann haben sie gesagt, ich muss 2-mal gewinnen. Und Dann habe ich einmal gewonnen und einmal bin ich, glaube ich, Dritter geworden. Und dann haben sie gesagt, nee, das reicht jetzt nicht, du sollst jetzt lieber Techniker werden. Und ab da war ich dann eigentlich bei jedem Weltcup dabei und auch gleich bei der WM 2011 in Oslo.
Die wollten dich einfach unbedingt als Techniker haben, deswegen hat das eigentlich, selbst schon zweimal ja, gewonnen, hat das Spaß wahrscheinlich nichts geworden.
Im Nachhinein war es auch wahrscheinlich die richtige Entscheidung, weil die Jahrgänge, was bei mir rum sind, mit Erik und Rio, Richie, Manu, jetzt auch du, Vinci, da wäre es eh schwer geworden.
Ja, ich bin ja dann schon ein bisschen später dazugekommen. Ja.
Aber damals gab es ja doch nur ein Kircheisen und so.
Ja, da waren auf jeden Fall einige schon dabei, die jetzt immer nur dabei sind.
Genau. Ja, und dann habe ich bis 2015 quasi nur Langlaufski gemacht und ab 2015 jetzt Sprungski. Also Sprungski-Verantwortlicher und dann halt Langlaufski. Also beides jetzt eigentlich.
Aber wie kommt man an das ganze Know-how? Weil also es gibt ja keine Ausbildung oder kein Studium als Skitechniker. Und du warst ja eigentlich noch Sportler, hast du gesagt. Also es war ja schon irgendwie ein fließender Übergang bei dir.
Ja gut, die Grundvoraussetzungen für den Job erstmal ist eigentlich, dass man gut langlaufen kann und ein bisschen ein Skigefühl hat. Und das andere, das Handwerkliche oder das Wachstechnische, das ist eh Erfahrung oder das lernt man mit der Zeit alles, wie man es am geschicktesten macht. Und es baut sich dann so auf und nach 10 Jahren oder so weiß man dann schon, was man tun muss. Oder auch manchmal nicht.
Also Finzi, wäre Skitechniker auch was für dich? Wir sind ja schon viele mögliche Karrierewege nach deiner eigentlichen Karriere als Sportler durchgegangen.
Ja, also grundsätzlich ist es, manchmal denke ich mir schon, das ist ein ganz cooler Job, aber weiß nicht, ob es dann wirklich was für mich wäre. An sich gefällt es mir schon, aber ich bin jetzt nicht so interessiert in die Thematik, muss ich sagen. Ich habe da vollstes Vertrauen in unsere unsere Jungs, die haben das voll drauf, deswegen bin ich da. Ich, Gott sei Dank muss ich selber nicht so viel machen, sonst wäre ich wahrscheinlich ziemlich aufgeschmissen. Aber ich glaube, man fängt da ja auch nicht, also wahrscheinlich so ein gewisses Grundinteresse braucht man schon, aber so viele Vorkenntnisse, mal im Endeffekt am Anfang wird man wahrscheinlich auch noch nicht so viel selber entscheiden müssen, oder?
Nee, ganz am Anfang im ersten Jahr, da war ja noch der Enrico Heisig, der Cheftechniker von der Kombinierer. Und da haben wir eigentlich nur mehr oder weniger Ski abgezogen, wie du auch kannst, Vinzi, oder ausgebürstet. Und alles, was mit Wettkampfpräparation zu tun hatte, haben die dann gemacht, also da waren wir dann gar nicht dabei und wir haben halt Ski getestet. Und dann nach und nach kommst du dann ja, irgendwann machst du dann mal Pulvern und dann das lernt man sich dann oder kriegt man einmal gezeigt und dann übt man und dann klappt es irgendwann.
Bist du dann eigentlich das ganze Jahr über dabei oder nur im Winter? Weil bei mir in der Trainingsgruppe ein ehemaliger Trainer von mir, der war unter anderem Techniker mit bei den Biathleten im Weltcup und der war zum Beispiel immer nur im Winter dabei.
Nee, ich habe das Glück, dass ich bei der Bundeswehr bin. Also ich war als Sportler schon in der Sportfördergruppe und es war dann quasi auch fließender Übergang und jetzt bin ich als Techniker in der Sportfördergruppe. Das ist halt schon mal sehr gut. Und nee, heutzutage, das geht eigentlich fast nicht mehr. Du brauchst eigentlich fast 2, 3 Leute oder mindestens 3 eigentlich, die was das ganze Jahr dabei sind, weil die ganzen, jetzt mal langlaufskimäßig, die ganzen Skitests, was im Sommer sind, da werden ja die ganzen Ski ausgesucht für den Winter. Und also wenn es da nur ein halbes Jahr ist, schaffst du im Herbst nicht alles. Und durch das, dass ich halt jetzt die Sprungski mache, bin ich ja auf die ganzen Lehrgänge im Sommer mit dabei. Halt alles, was mit Bindungseinstellung, probieren und Ski montieren. Also da fahre ich immer mit.
Und das ist auch wirklich sehr wichtig, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also da hat er schon im Sommer auch sehr, sehr viel zum Tun, weil es gibt ja so viele verschiedene Einstellungen an der Bindung fürs Springen und da testet man mal wieder einen neuen Ski und dann muss das schnell umbaut werden oder dann gibt es da wieder was Neues, was Sichereres. Also da gibt es immer eigentlich fast jeden Lehrgang neue Sachen einzustellen und das wird wahrscheinlich ohne dich gar nicht gehen.
Ja, wie gesagt, das hat sich auch die letzten, sage ich mal, 10 Jahre ist es immer mehr geworden. Früher mit der Bandbindung, da war es jetzt noch nicht so entscheidend. ob die einen Millimeter weiter vorne oder hinten ist. Aber mittlerweile muss das schon alles ziemlich genau passen.
Wie eng ist da die Abstimmung zwischen dir als Techniker und jetzt dir als Athlet, Finzi? Also wie viel bist du da tatsächlich dann als Sportler auch involviert?
Also was den Skisprung angeht, sind wir da schon sehr involviert. Also wir im Endeffekt können es nur wir testen und das Gefühl können wir dann nur weitergeben. Und das geht dann eher so, das ist dann Zusammenspiel zwischen mir oder halt dem Athleten, Trainer und eben Michi. Das ist einfach, also je nachdem, jeder schlägt dann mal was vor und dann wird sich dann abgestimmt. Also da ist jetzt, das ist schon sehr enge Zusammenarbeit.
Und wie viel, jetzt sagen wir mal, wenn wir über Langlaufski reden, wie viel testet ihr da im Sommer, wie viel Ski? Kann man das überhaupt so pauschal sagen?
Ja, ist schwierig, weil da kommen ja noch die ganzen Testsätze dazu, die was wir aussuchen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel einen 6er Wachstest aussuchen, die suchen wir ungefähr aus 20 Paar aus. Und die müssen ja aus der 20 Paar, und du suchst halt die 6, was am nächsten zusammen sind, suchst du aus. Und bei Sportler-Ski ist es eigentlich ähnlich. Also die kriegen, sag ich jetzt mal, für warme Bedingungen, da wenn sie 6 bis 8 Stück für Uni, für kalt, und da suchst du halt dann die 2, 3 Besten raus. Und dann halt auch noch die Ski von die letzten Jahre, die kommen ja dann auch noch dazu.
Und was ist, wie groß ist der Unterschied tatsächlich zwischen Sprungski und Langlaufski?
Ja, also sind doppelt so breit, ein bisschen länger.
Wow. Okay.
Nee, also vom Wachstechnischen her ist ein sehr großer Unterschied eigentlich. Also von der Präparation her, weil du hast halt beim Skispringen meistens, oder sagen wir mal zu 90%, fährst du komplett auf Eis an. Und du hast ja auch nur, sag ich mal, 400 Meter, wo du laufen musst, mit Auslauf. Und bei Langlaufski müssen sie ja doch 10 Kilometer gehen, also das unterscheidet sich schon sehr.
Aber wenn wir uns jetzt mal so ein typisches Weltcup-Wochenende anschauen, jetzt zum Beispiel Lillehammer, wie schaut da so ein typischer Tag von dir aus?
Ja, Lillehammer ist immer ein bisschen nicht sehr sprungtechnikerfreundlich, weil da geht's halt schon um 8 in der Früh mit dem Probedurchgang los. Und ich fahre dann ungefähr so 1,5 bis 1 Stunde vorher an die Schanze. Also wenn die Ski schon fertig gemacht sind oder abgezogen sind, dann schaue ich mir das Wetter an und überlege, welche Wachsvarianten ich jetzt im Probedurchgang drauf machen könnte. Und hab da so eine Liste, dann schreibe ich mir das auf und wachse halt dann die 7 Paar Ski jetzt hat. Und dann springen sie im Probedurchgang. Und dann, ja, das ist halt auch beim Springen immer schwierig zu sagen, was jetzt halt nur das wirklich beste Wachs ist, weil manchmal fährt einer ein bisschen besser, manchmal fährt er schlechter. Und du musst halt immer ein bisschen abschätzen. Du kennst die anderen, von den anderen Nationen, die was schnell fahren, unsere, die was schnell fahren. Und dann suchst du halt die vermeintlich beste Variante aus, machst das drauf und dann hast das im Wettkampf Topspeed fahren. Genau. Und dann bleibe ich immer an der Schanze, bis der letzte Deutsche gesprungen ist. Fahre dann direkt. Jetzt ist ein bisschen weiter zum Fahren. Wie in Ruka kann man einfach rübergehen, aber hier fahre ich dann hoch ans Langlaufstadion. Dann sind die anderen meistens schon beim Testen draußen. Gehe ich rein, ziehe mich um in Langlaufklamotten und gehe raus zum Testen. Dann mache ich die 1,5 Stunden Skitest mit und dann werden Wettkampfski gewachst im Langlaufbereich. Und wenn dann der Wettkampf vorbei ist, dann gut, wenn es gut gelaufen ist, trinken wir vielleicht noch ein Bier und dann fahre ich wieder an die Schanze und mache die Ski wieder für den nächsten Tag fertig.
Und Finzi, wie viel Ski testest du dann vor dem Langlaufrennen? Wahrscheinlich, können wir vorstellen, um die 3?
Ja, bei uns läuft das ein bisschen anders, weil wir ja auch gar nicht so viel Zeit haben und ich glaube, bei uns läuft das ganze System auch ein bisschen anders wie im Langlauf und im Biathlon. Also ich teste meistens gar nicht Ski. Also wenn dann am Tag davor, also am Freitag oder Donnerstag, testen wir dann, wenn wir die Strecke anschauen und so ein bisschen laufen gehen, testen wir dann, wenn dann was, wenn es erwünscht ist. Aber jetzt am Wettkampftag selber testen wir nie, weil, also erstens habe ich davor das Vertrauen in die Techniker, die haben das, die kennen sich da besser aus wie ich. Und Ja, es, bei uns ist dann noch oft so, jetzt in Lillehammer war es jetzt nicht so stressig, aber es gibt dann noch Weltcuporte wie in Ramsau, da ist zum Teil, da ist man mit dem Sprung fertig und dann isst man ganz schnell noch ein bisschen was, trinkt was und dann zieht man sich schon zum Laufen, da wird es dann auch sehr eng mit Testen, also geht es auch gar nicht immer, deswegen ist das bei uns eigentlich, ja, wir haben schon die Möglichkeit zum Testen, aber ich teste eigentlich fast
nie. Also ist
nie.
Es bei euch nicht wie im Biathlon, dass jeder Techniker irgendwie zwei Sportler hat, die er betreut, sondern das ist irgendwie so ein gemeinsames Ding.
Genau, das hat sich das System vor allem jetzt seit also 6, 7 Jahren, das hat sich eigentlich bewährt und eben durch das, dass so wenig Zeit oftmals zwischen Springen und Laufen ist, passt es eigentlich ganz gut.
Vor allem mir ist dann auch lieber, dass ich halt dann nach dem Springen mich hinlegen kann, damit es mich erholen kann, so gut wie es geht und dann gehe ich mich warm laufen, komme und starten, dann habe ich die, kriege ich die Ski halt in die Hand drückt und dann werden sie schon laufen. Und machen sie ja auch fast immer. Also ich glaube da, das ist, also für mich ist es optimal so.
Aber Michael, was ich mich gefragt habe, wie würdest du jetzt reagieren, wenn Finzi so einen Kommentar ablassen würde, wie zum Beispiel Benny Doll letzten Winter in Hochfilzen, wo er, glaube ich, gesagt hat über die Skier, das war heute Körperverletzung.
Ja, also die Aussage fand ich mal sehr grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also klar, man kann, die Jungs sollen auch ihre Meinung sagen, wie es ist, aber sowas ist dann fast schon unter der Gürtellinie, weil die geben sich auch Mühe, die Techniker, die geben alles und dann, wenn es dann so ein Spruch kommt, aber muss ich auch sagen, es war bis jetzt noch nie der Fall, wenn es nicht gepasst haben, ist es intern geklärt worden bei uns und ausgesprochen und dann ja, haben wir es am nächsten Tag versucht besser zu machen und hat dann auch oftmals oder meistens funktioniert. Nee, wir sind da sehr, also wir reden eigentlich sehr offen drüber und...
Ja, sicher spielt da oftmals so der Frust dann eine Rolle, wenn man dann auch ein schlechtes Rennen dazu hatte oder wenn es dann wirklich mal wegen Ski nicht gereicht hat, aber also es macht ja, würde ja nie jemand mit Absicht machen. Ihr probiert ja immer alles und wenn es dann mal nicht klappt, dann klappt es halt mal nicht. Also wenn ich einen super Ski habe und dann verlaufe ich mich oder habe einfach einen schlechten Tag, lag es ja an mir. Das ist ja dann genauso andersrum nicht nett oder halt, dass man dann bin ich schuld. Und das ist immer ein Zusammenspiel. Ich finde das dann immer übertrieben, wenn man dann irgendjemand angreift, weil die, also es will ja niemand einen schlechten Ski machen von sich. Also das ist dann nur, es läuft halt nicht immer perfekt.
Nee, wir haben auch kein Problem damit, wenn einer im Fernsehen beim Interview sagt, dass wir vielleicht mit der Skiwahl heute nicht so das glückliche Händchen hatten, dann wissen wir es eh meistens selber schon. Und ja, aber also mit gewissen Aussagen, wahrscheinlich kommt da die Emotion mit dem Ziel und das Stress und Zeug dazu, aber...
Ja, ich habe mir auch immer gedacht, eigentlich ist Skitechniker sein so ein, in Anführungszeichen, undankbarer Job, weil ihr seid ja, so was mein Eindruck immer, die Ersten, die morgens rausgehen, gefühlt schon bevor wir Sportler zum Frühstücken kommen und die Letzten, die abends wieder heimkommen. Und wenn der Ski nicht passt, dann passt er nicht und dann gibt's gefühlt einer auf den Deckel. Also ihr müsst ja schon immer sehr, sehr abliefern.
Ja, das stimmt schon. Aber ja, wenn's mal nicht läuft und wir stehen an der Strecke, du willst am liebsten ein Loch graben und anschauen. Da denkst du ja schon, oh no.
Was aber ist jetzt zum Glück los? Nicht so oft der Fall.
Nee, Gott sei Dank. Also dieses Jahr waren wir bis jetzt, glaube ich, sehr gut unterwegs und ja, mal schauen, was die nächsten Wochen wird.
Aber dann nimm unsere Hörerinnen und Hörer doch vielleicht mal mit. Wie kann man sich eine Grundpräparierung von einem Sprungski vorstellen?
Ja, also das unterscheidet sich jetzt eigentlich nicht so von, wie man normal wachsen kennt beim Alpinski oder auch beim Langlaufski. Also musst halt schauen, dass die Kanten relativ rund sind und nicht rau, weil das ja auch bremst. Also es ist anders jetzt wie beim Alpinski, wo sie ja eher scharf sind, die Kanten. Oder Stahlkanten hast, das hast du ja beim Sprungski nicht, da ist ja alles aus Kunststoff. Die müssen halt relativ rund sein und dann ganz normal mit Paraffin bügeln, da halt jeder so seine, ich glaube, jeder Sprungtechniker hat so seine favorisierte Wachsmischung, was er da, sag ich mal, zu 80%, wenn es jetzt nicht ganz komisches Wetter ist, drauf macht. Und dann werden sie halt wieder, wie alle anderen Ski, ganz normal abgezogen. Und was halt wichtig ist, dass sie schön speckig sind, schön glänzen. Und dann sollten sie schon laufen. Und mit dem Schliff ist halt noch so, es gibt beim Sprungski auch verschiedene Schliffe. Unsere haben jetzt zum Beispiel 2 oder 3 verschiedene Schliffe dabei, wo man dann auch noch reagieren könnte, wenn jetzt halt das Wetter umschlägt oder die Spur anders gefräst ist oder so. Genau. Und dann das Finishen ist eigentlich dann mehr oder weniger, du reibst dann halt irgendwelche Blöcke drauf, also so Finish-Blöcke und polierst die ein.
Also eigentlich doch ziemlich ähnlich wie beim Langlaufski.
Ja, also zum Beispiel Pulvern. Also beim Langlaufski macht man eigentlich immer Pulver drauf und bügelt es mit 180, 190 Grad. Das macht man beim Sprungski eigentlich gar nicht. Also da gehst du bei dem Paraffin vielleicht mal bis 150 Grad, maximal 140. Aber so richtig High-Fluor-Pulver auf Sprungski, das ist eigentlich rausgeschmissenes Geld, weil da bist du deswegen auch nicht schneller. Das haben wir zwar auch schon oft probiert, aber hat bis jetzt noch nie was gebracht.
Ich wollte gerade sagen, wie viel kostet so ein Pulverdöschen? Also das rentiert sich ja wirklich gar nicht wahrscheinlich.
Nee, weil da 2 Paar Ski, dann ist die Dose weg und kostet halt 130 Euro oder gut, Rennsportpreise sind nochmal ein bisschen anders, aber so normal im Geschäft.
Ja, man muss sich ja vorstellen, mal im Anlauf ist man ja, wie lange ist ein Anlauf? 120 Meter oder so?
Ja, sowas.
Und ja, im Auslauf, klar, da müssen sie auch abziehen bei der Landung, aber es geht ja wirklich nur um die Geschwindigkeit. Du schaust ja immer auch in der FIS-App beim Live-Ticker, kann man ja nur auf Speed schauen. Und das ist die Tabelle, die interessant ist.
Für mich, ja.
Ja.
wenn Deutschland da oben steht oder vielleicht mit 2 oder 3 oben steht, dann bin ich glücklich. Der Vinzi schafft es auch oft. Also letzten Winter zumindest. Diesen Winter erst einmal, glaube ich, aber immerhin.
Ja, es ist.
Du schaust in der FIS-App dann nicht auf die Weite, sondern nur auf Topspeed.
Ja, wenn einer Springen gewinnt oder jetzt, keine Ahnung, 135 springt und 3/10 hinterher fährt, dann ist mir schon lieber, er springt so weit und fährt 3/10 hinterher. Aber das ist für mich schon auch wichtig, ja. Ich schaue auf beides.
Aber arbeitet ihr bei Sprungskiern eigentlich auch mit Strukturen oder praktisch nur mit Schliff und Wachs?
Eigentlich nur mit Schliff und Wachs. Strukturen funktioniert bei Sprungski eher nicht. Weil es ist von der Struktur, vom Aufbau her, ganz anders wie ein Alpinski oder wie ein Laufski. Also beim Sprungski, weil der so lang ist und breit, ist eigentlich das Ziel, so wenig, also beim Schliff, so wenig Kontaktfläche wie möglich zu haben. Also wenig Kontaktfläche heißt wenig Reibung. Und deswegen sind die Sprungschliffe auch ziemlich grob. Also wenn man einen Langläufer sieht oder Biathlet sieht, sagt, ach, was ist denn das für ein grobes Ding? Das geht ja bei plus 20 Grad. Aber dabei fährt es auf Eis gut. Also du fährst halt dann nur beim Schliff auf so Spitzen, dass du halt wenigstmöglich Auflagefläche hast. Und da kannst du dann auch keine Struktur drauf ziehen, weil der von Haus aus schon so tief ist.
Und wie viele unterschiedliche Schliffe gibt es beim Skisprung? Wie viele gibt es beim Langlauf?
Unendlich.
Unendlich. Also jetzt für unseren Teil, was in der Kombination ist, wir haben eigentlich so die letzten Jahre 3, 4 verschiedene gehabt, wo wir halt gewusst haben, dass die gehen oder wo wir im Herbst herausgefunden haben. Und gibt's aber auch, du kannst da zu jedem Schleifer irgendwo hingehen, der macht da irgendwas drauf. Aber eigentlich, die Erfahrung hat gezeigt, dass wir mit dem, was wir haben, eigentlich ganz gut fahren. Und im Langlaufbereich haben unsere jetzt halt so 10 bis 12 verschiedene Schliffe.
Finzi, könntest du einen Wettkampfski präparieren, wenn du die Zeit hättest und das nötige Wachs? Weil ich muss sagen, ich könnte es nicht.
Also ein Sprungski würde ich mir zutrauen, aber Langlaufski keine Chance. Also beim Sprungski, also die würden wahrscheinlich nicht qualitativ gleichwertig oder top herrichten, aber zumindest so, dass es ordentlich ist. Und beim Langlaufski hatte ich einfach keine Ahnung.
Ja, Sam, ich muss sagen, so Grundwachs würde ich noch hinbekommen, Pulvern vielleicht auch noch, aber wie viel Wachsschicht man dann drauf macht oder mit welcher Bürste man jetzt wann rausbürstet, ich glaube, da wäre ich auch wirklich raus.
Ja, das ist schon Wissenschaft, das sehe ich auf jeden Fall. Und dann nur mit die Flüssigwachse, was am Schluss drauf kommen und Basis, da gibt es ja mittlerweile auch nicht nur Paraffin, sondern auch viele Flüssigsachen, was man immer mal mitprobiert. Also das ist schon ein bisschen umfangreicher.
Du hast ja gesagt, du bist jetzt seit mittlerweile knapp über 10 Jahren dabei.
Ja, jetzt halt in der Ramsau wären es 11. Also da war ich zum ersten
Krass,
Mal dabei.
Und wie würdest du sagen, hat sich die, sagen wir, vielleicht die Arbeitsschritte als auch das Wachsen an sich gerade in den vergangenen 10 Jahren verändert?
Ja, das Wachsen direkt eigentlich gar nicht mal so. Also es, klar gibt es jetzt neue Wachse und neue Methoden, aber von der Sache her, also sagen wir Grundwachs, Pulver drüber, Handstruktur und so, das gab es vor 10 Jahren auch schon. Also das hat sich eigentlich nur die Produkte und mit was man zum Beispiel ausbürstet und so weiter, das hat sich geändert. Aber was sich brutal geändert hat, das ist die ganze Vorarbeit, was im Sommer passiert. Also früher, also wo ich das erste Jahr dabei war, da haben wir im Sommer mal da eine Woche, dann mal wieder 3 Wochen nichts und da mal eine Woche. Also waren wir vielleicht insgesamt 5 Wochen im Sommer und haben Ski gemacht oder ausgesucht, neu gekriegt und wie auch immer. Und jetzt geht es halt eigentlich von März weg. Also wenn der letzte Weltcup ist, haben wir vielleicht 2 Wochen frei und dann geht es eigentlich schon wieder los. Also wir waren dieses Jahr gleich mal Anfang April in Sulden, haben da wieder Ski getestet und dann geht's eigentlich dann Mai auf den Dachstein. Da werden dann da ist ja dann schon warm oben, da werden dann so die Nassski rausgesucht und dann waren meine Kollegen noch in Schweden, in Torsby in der Skihalle und in Oberhof in der Skihalle und das geht eigentlich das ganze Jahr. Also das hat sich eigentlich am meisten, die Vorarbeit, die Skiauswahl, das ist eigentlich das, was sich richtig geändert hat oder verbessert.
Aber gibt es so ein bestimmtes Themenfeld, wo du vielleicht sagst, das hat sich irgendwie stark verändert, sei es jetzt Struktur, sei es Schliff, sei es eben die Geschichte mit den Flüssigwachsen oder ist es vielleicht auch eine Kombination aus mehreren Sachen?
Ja, also dass es immer mehr Flüssigwachse gibt, das hat es vor 10 Jahren jetzt noch nicht so gegeben. Aber sonst, klar, man entwickelt sich in alle Bereiche weiter. Es gibt jetzt neue Schliffe, die was vor 10 Jahren noch nicht gegeben hat. Und es wird eigentlich alles weiterentwickelt, aber so richtig jetzt, wo man sagt, gut, einmal vor 2015, da hat sich für uns schon was Großes geändert. Ab da hat man einen Wachstruck. Das war natürlich eine Arbeitserleichterung, also das war schon erheblich. Aber sonst wüsste ich jetzt nichts, ne. Was ich so, also wo man jetzt sagen kann, ohne den wird es jetzt, oder das hat es damals noch überhaupt gar nicht gegeben.
Und der Wachstruck, ist der bei jedem Weltcup dabei?
Normalerweise schon, ja, wenn er nicht kaputt ist. Was die letzten Jahre schon 1-2 Mal passiert ist. Dann einmal waren wir in Predazzo, da geht es ja so einen Berg hoch von der Autobahn unten und genau oben auf der Kuppe ging er nicht mehr. Es waren noch ungefähr 2 Kilometer bis ins Langlaufstadion. Und dann haben wir einen Truck leider ausräumen müssen, 2 Kilometer die Ski runterfahren und im Container wachsen. Das war bitter. Aber sonst haben wir eigentlich immer dabei.
Ja, außer es sind irgendwie in Übersee, oder?
Die, ja, genau.
Also wenn man jetzt in Japan ist oder USA, dann
genau. Alles, was Mitteleuropa ist, haben wir dabei. Und alles, was jetzt größere Flugreisen sind wie Japan, jetzt auch natürlich Peking, da geht's natürlich nicht. Ist zwar schade, aber wir hätten nichts dagegen, wenn er irgendwo in den Flieger rein könnte und mitfliegen würde.
Ja. Ja, das ist halt dann, wenn das halt so eingespielt ist, schon was anderes, wie man jedes Mal so seinen Container einräumen muss und sich dann wieder neu da dran gewinnen muss.
Genau. Aber an der Schanze bin ich ja nach wie vor wie früher ganz normal. Also da haben wir bei jedem Weltcuport unsere Kabine. Dann wird der Bus ausgeräumt, Wachsraum und Umkleiderkabine gibt es da nicht mehr. Und das ist wie früher, also an der Schanze. Da wird sicher Wachstrag jetzt nicht rentieren.
Stimmt, das wäre noch was, so ein Wachstrag für dich selber. So hinten, du hast einfach so einen eigenen Truck, wo dann einfach hinten drin deine Sprungski wachsen kannst.
Ja, das wäre nicht schlecht, aber es ist eigentlich gar nicht möglich, weil manche Schanzen, da ist so schwer auch hinzukommen und kein Platz und so. Und nee, das passt schon so. Kann mich nicht beklagen. Wenn die Kabinen und oder die Container drin sind, dann geht's schon.
Ich glaube, da wird's in Peking, da dran wird's nicht scheitern.
Nee, ich glaube ich auch nicht.
Und wie viele Skier sind da am Wachstruck? Beziehungsweise wie viele Skier hat jeder Athlet?
Sagen wir mal 15. 15 jeder. Ja, es sind insgesamt so 130 Paar mit Testski gerechnet.
Mhm. Und findest du, wie viele Skier tust du jede Saison aussortieren?
Da sind wir wieder dabei. Also ich selber sortiere da nicht viel aus. Das ist ja das, die werden dann im Frühling, wie der Michi schon erzählt hat, da werden dann die neuen Ski dagegen getestet und dann wird quasi, werden die neuen gegen die alten ausgetauscht, wenn sie besser sind. Oder so ganz grob gesagt.
Ja, genau. Also es war jetzt auch schon, hat schon gegeben, dass wir eine Charge neu gekriegt haben. Keine Ahnung, 15 Paar haben gegen die alten probiert und die waren alle halt schlechter. Und dann haben wir die ganzen neuen wieder abgegeben und haben nochmal andere geholt. Und dann war es wieder so, dass der ein oder andere neue besser war wie die alten und so wird es dann. Also wenn alle neuen schlechter sind wie die alten Ski, dann ist immer eher schlecht. Dann geben wir den ganzen Satz ab und hoffen, dass wir nochmal neue kriegen, die was besser funktionieren.
Deswegen kann man auch nicht pauschal sagen, man sortiert jedes Jahr so und so viele Ski aus, oder?
Ja,
manchmal gibt es ja dann im Winter auch nochmal neue Ski und von Hersteller zu Hersteller wird es auch unterschiedlich sein.
Genau. Also es kann mal sein, dass jetzt halt zum Beispiel, wenn jetzt letztes Jahr die Kaltski von Fischer, die waren überragend gut und wir haben dieses Jahr wieder welche gekriegt und die kommen da einfach nicht ran, das kann passieren. Und dann nimmt man halt die vom letzten Jahr wieder. Und nächstes Jahr kann es aber dann schon wieder anders ausschauen. Da kann es sein, dass die dann noch besser sind. Und dann fliegen die halt wieder raus. Also es ist immer so, es baut sich so aufeinander auf.
Ja, findest du, wenn du nicht so groß wärst, würde ich fast fragen, ob du mir mal einen aussortierten Ski abgeben kannst.
Es gibt ja auch ein paar kleinere Athleten bei uns in der Mannschaft.
1,91 läuft er in sie.
Mhm. Ja, das ist schon, da werde ich auch sehr, sehr oft gefragt. Aber durch das, dass ich ja meine Ski eigentlich, die sind immer unterwegs. Also ich habe ja nie meine Wettkampfski daheim. Und ich bekomme so oft Nachrichten, ob ich nicht einen alten Ski abzugeben habe, aber daheim habe ich halt meine Trainingsski. Ich nehme mir halt immer mal wieder ein neues Paar Trainingsski mit nach Hause. Und ja, also wenn man dann so verwöhnt ist wie ich, dann wird das halt auch nicht so gut gepflegt. Und dann, ich glaube, das will dann auch niemand mehr abkaufen. Also ich habe dann daheim jetzt keinen so super Rennski.
Ja, aber ihr habt letztes Jahr alle einen Wachs gekriegt für daheim, was ja, einfach stimmt. Zu benutzen ist.
Ja, das ist nämlich genial. Jetzt haben wir so ein Flüssigwachs, wo man einfach nur draufsprühen muss, ein bisschen einreiben und dann geht's los. Also seitdem wachse ich auch immer regelmäßig meine Ski daheim. Geil.
Ich muss sagen, ich fand Skiwachsen im Winter mal das Schlimmste. Auch wenn es nicht lange dauert, aber...
Ja, das ist... Manche machen es lieber... Aber ja, eben deswegen mit dem Flüssigwachs ist es sehr angenehm. Weil davor hat es mal sein können, dass ich mal so ein, ja, 2-3 Monate mit einmal wachsen einfach gelaufen bin. Dann ist es halt ab und zu sehr, sehr zäh gegangen daheim. Aber macht einen auch bloß härter.
Aber ich muss auch sagen, früher als Sportler hat mir Skiwachsen auch noch nicht so viel Spaß gemacht. Wenn du dann nach dem Training schon kaputt bist und dann musst du dich noch in die Garage stellen und deine Ski alle gleich machen, das war da schon... ab und zu mal nervig, aber mittlerweile ist es ja quasi mein Beruf oder meine Berufung.
Es gibt auf jeden Fall noch ein großes Thema, über das wir auch gerne mit dir reden würden. Wir haben es vorhin vor der Aufnahme schon kurz angesprochen, und zwar die Flurthematik. Es ist ja jetzt eben so, dass diese ganze Flurgeschichte ist eigentlich seit ich würde fast sagen, seit 2 Jahren ein sehr, sehr großes Thema. Ursprung ist ja, sobald ich weiß, du kannst mich gerne korrigieren, falls ich da irgendwie falsch liege, eine EU-Verordnung, die eben besagt, dass der Besitz, die Anwendung, die Verwendung, der Verkauf, die Abgabe oder der Handel von Produkten, die C8-Fluorcarbone enthalten, verboten sind. Und die Gründe liegen darin, dass Fluorrückstände schädlich für Mensch und Umwelt sind. Und es ist ja jetzt doch so, dass die EBU und die FIS dann auch 2019 eben entschieden haben, dass alle Fluorverbindungen in Skiwachsen bei allen Weltcups verboten werden. Aber die Umsetzung ist doch ein bisschen schwieriger, weil es noch ein großes Thema ist, wie tut man nachweisen, dass in dem Ski, in dem Wachs kein Fluor drin ist.
Ja, das ist wirklich das Problem an der ganzen Sache. Also ich glaube, die FIS hätte sich das damals auch leichter vorgestellt, wo die beschlossen haben, wir machen jetzt halt fluorfrei. Aber wie man das genau kontrolliert und dass das dann auch immer gleich ist, auch temperaturunabhängig, die Kontrollen, da haben sie sich vorher keinen so richtig Gedanken drüber gemacht. Und dann haben sie halt versucht, quasi in einem Jahr oder in einem halben Jahr Geräte zu bauen, die was das perfekt analysieren können. Und das hat aber überhaupt gar nicht funktioniert. Und im ersten Jahr wurde es ja dann, haben sie gesagt, ja, sie haben keine Geräte, das wurde nicht fertig wegen Corona und so weiter und so fort. Und dann hat es ja geheißen, vor dieser Saison kommt fluorfrei auf jeden Fall. Aber die Geräte gibt es immer noch nicht. Oder gibt's schon, aber funktionieren immer noch nicht so, wie sie funktionieren sollten. Und jetzt ist aktueller Stand, dass ab nächstes Jahr komplett fluorfrei ist. Und das mit die Fluorverbindungen. Also das EU-Verbot gibt's ja seit 2020. Und das sind Skiwachsen, das ist halt dieses Jahr. Also es darf definitiv kein C8 mehr verwendet werden, sondern nur noch C6. Also sind die Fluorketten. Wie lang die sind, kann man jetzt mal runtergebrochen sagen. Und in C8 sind halt mehr Perfluoroktansäure drin und das ist das, was giftig ist und das ist im C6 eben nicht drin. Deswegen.
Das ist wahrscheinlich auch die Challenge dann irgendwie das zum nachzuweisen, ob das dann C8 oder C6 ist. Man kann ja nicht jeden Ski da, also vor allem in so kurzer Zeit kann man ja kein Gerät bauen und gleichzeitig testen, dass das genau misst. Und solange es kein Gerät gibt, solange kann man es ja noch wachsen im Prinzip.
Ja gut, das ist eher, also Sie haben ja gesagt, das kann jederzeit kontrolliert werden. Und wir haben auch in unserem ganzen Wachstrack und an der Schanze und so, wir haben nur noch C6-Produkte, weil das einfach zu heiß ist. Aber das, also wirklich, wenn du das jetzt kontrollieren würdest, das dauert 2 bis 3 Wochen, weil es gibt, glaube ich, nur 3 Labore auf der ganzen Welt, die was das zu 100%ig sagen können und davon ist keins in Europa. Also, aber nee, du hast jetzt auch keinen Performanceverlust von C8 auf C6. Also da haben die Wachsfirmen schon die letzten Jahre so viel gearbeitet und also das macht eigentlich keinen Unterschied von dem her. Was jetzt zu diesem Jahr keine so große Umstellung, weil wir auch eben die letzten Jahre schon viel die normalen C6 gewachsen haben. Aber wenn jetzt mal komplett No Fluor kommt, dann das wird komplett anders und komplett unberechenbar, glaube ich.
Und wie geht ihr da an die ganze Sache ran? Weil ich habe auch mehrere Interviews gelesen, wo es halt hieß, dass es Stand jetzt keine gleichwertigen Alternativen gibt. Klar, C6-Fluore sind ja noch erlaubt und sobald ich weiß, auch im kalten Bereich deutlich schneller, aber nicht bei warmen Temperaturen.
Ja, also ich sage jetzt mal, ob es jetzt C8 oder C6, da haben eben die Wachsfirmen haben da schon so viel die letzten 5 Jahre probiert, also es ist eigentlich fast auf einem Niveau, also du hast keinen Performance-Unterschied mehr. Aber wenn jetzt mal komplett fluorfrei kommen sollte, dann ist, wenn es kalt ist, so wie jetzt in Kusamo oder sag ich mal ab -2, -3 Grad, da geht's eh noch halbwegs. da merkst du es vielleicht gar nicht so. Aber sobald es warm wird und feucht und dreckig, da gibt es riesen Unterschiede. Also wenn die beim 50er Langlaufrennen am Holmenkollen und sie dürften keine Ski wechseln und es ist richtig schön feucht und dreckig, dann laufen die bestimmt eine halbe Stunde länger. Also das ist richtig, richtig krass.
Ja, es hält ja auch, selbst ein Ski ohne Flur hält ja keine 5 Kilometer durch. Also wenn es richtig nass ist, dann ist er mit Flur schon oft 10 Kilometer dann schon grenzwertig. Und wenn man da gar keins hat, das merkt man ja, wenn man so im Winter zum Langlaufen geht, auch wie dann der Ski klebt und wie schnell der dann auch weiß wird. Also da geht dann ohne Flur einfach gar nichts.
Ja, und das ist halt die größte Herausforderung. Also bei kalten Bedingungen, sage ich, ist es schon machbar. Aber bei Nässe, also wir kennen bis jetzt noch keine Wachsfirma, die was mit No-Flur oder ohne Flur entwickelt hat, was genauso oder annähernd so geht wie die normalen Flurwachse oder Wachse für die Temperaturen.
Es hieß ja auch damals von der FIS als auch von der IBU, dass durch dieses Flurverbot die Schere zwischen armen und zwischen reichen Verbänden eigentlich verkleinert werden soll, was meiner Meinung nach aber jetzt nicht unbedingt der Fall ist, weil die reichen Verbände natürlich auch viel mehr Geld haben, um in Forschung zu investieren und neue Sachen auszuprobieren. Was ist da jetzt deine persönliche Meinung zu?
Ja, also das ist, glaube ich, für die ärmeren oder schwächeren Nationen ist das eigentlich der Untergang. Weil wir haben ja jetzt doch, sag ich mal, klar, wir sind jetzt im Gegensatz zu Norwegen vielleicht auch noch klein, weil die haben ja ein Budget ohne Ende, aber im Gegensatz zu manchen anderen wahrscheinlich schon große Nationen. Und wir haben halt schon die Möglichkeit und auch, sag ich mal, die Manpower über den Sommer viele Sachen zu probieren und zu testen. Und da kann man sich schon einen Vorsprung rausholen oder zumindest mitziehen mit anderen. Und andere, die wo es halt, ich meine, wenn du jetzt halt nur 2 Langläufer hast in deinem Land, dann kannst du den ganzen Aufwand gar nicht machen. Und bei uns ist halt so, wir arbeiten halt also eigentlich sehr gut mit unserem F&E-Team in Oberhof, also Forschung und Entwicklung und dann mit Biathlon, Langlauf, Kombination, Skisprung, das geht eigentlich alles so Hand in Hand und da wird halt schon sehr viel probiert und mit der ganzen Manpower geht da schon was und kann da auch ein bisschen forschen.
Die Kosten sind halt auch brutal. Ich meine, so ein, wie heißt dieses Gerät? Ich glaube, Flur-Tracker, der ja das Vorhandensein von Flur auf Skiern sofort erkennen soll, kostet ja wahrscheinlich auch ein Schweinegeld und
ja, das ist auch noch so ein Thema. Also ein richtig guten, der was jetzt zu 100% messen kann, kostet, weiß ich nicht, ab 100.000 Euro oder ab 200.000 Euro und ist fast so groß wie ein LKW. Und die FIS hat sich gedacht, wir bauen so ein Handgerät, was genauso gut ist, aber nur 10.000 Euro kostet in 6 Monaten. Also das war ja von vornherein eigentlich schon zum Scheitern verurteilt. Und die haben ja letztes Jahr schon Tests gemacht mit der ersten Stufe oder V1 von dem Gerät und das hat zwar Werte angezeigt, aber das war, wenn es kalt war, andere Werte, wie wenn es warm war und wenn der Schliff gröber war, auf einmal nichts mehr und also komplett eigentlich nicht fair, sagen wir so. Also wenn sie das machen, dann muss es schon zu 100%ig funktionieren und fair sein. Und es muss auch jedes Land oder jede Nation die Möglichkeit haben, so ein Gerät im Sommer zu bekommen, dass man einfach probieren kann, was geht oder was nicht geht und was im Grenzbereich ist oder nicht oder wie auch immer. Aber einfach sagen, wir sind jetzt halt beim ersten Weltcup in Kusamo, haben jetzt halt flurfrei und jetzt geht's los. Jeder Sportler nimmt einen Ski mit, geht an den Start und dann kommt das Gerät und zeigt es grün oder rot und wenn rot ist, darf er nicht starten. Das, glaube ich, funktioniert so nicht.
Ja, vor allem jeder Verband bräuchte dann wahrscheinlich auch mehrere solche Handgeräte, oder?
Ja, also wir wären mit einem schon mal zufrieden erstmal. Schön anfangen.
Es bräuchte jeder Verband mehrere Geräte, aber Solange es noch gar keins gibt, das funktioniert, ja. braucht man die Diskussion ja noch gar nicht führen.
Ja, ja, und dann stimmt. Das Ganze, jetzt halt nicht mal nur was jetzt Skiwachsen betrifft, auch das Ganze, wie in Kusamo zum Beispiel, da gibt's die Umkleidekabinen und Wachsräume an der Schanze, die gibt's wahrscheinlich seit 15 Jahren. Ist immer gleich und da ist immer der gleiche Teppich drin schon. Die müssen da, die Veranstalter, die müssen alle Räume und was, wo schon mal Flur gewachsen hat, müssen die eigentlich säubern oder cleanen. Weil wenn der Ski einmal runterfällt, theoretisch vom Wachstisch auf den Boden, weiß ich ja nicht, da habe ich ja letztes Jahr noch Flur gewachst. Jetzt darf er nicht mehr mit dem Ski springen. Und so, also da hängt noch viel mehr dran an der ganzen Sache. Ist jetzt nicht nur das Wachs an sich, sondern auch die ganzen Räumlichkeiten und Bürsten und Kisten und also es ist schon auch unser Wachstrack. Wie man das macht, das muss man komplett ausräumen und desinfizieren oder wie auch immer.
Ja, vor allem, was ich mich auch gefragt habe, so meine Rennski, die jetzt zum Beispiel irgendwie in den Flur gedrängt worden sind, müsste ich die jetzt neu schleifen lassen? Dürfte ich die überhaupt noch benutzen?
Also es gibt schon Möglichkeiten, die so zu präparieren, dass sie durchgehen würden. Also wenn man die jetzt halt mit Wachsentferner macht und auswachst, ich glaube dreimal warm auswachsen, dann sollte es durchgehen.
Und was ist mit den ganzen Bürsten? Müsste man die dann wegschmeißen und sich neue kaufen?
Ja, wäre wahrscheinlich das Beste. Also sie haben schon mal Beispiele gemacht, wie man sowas reinigen kann und Skisäcke und so. Aber ja, da braucht man viel Wachsentferner und viel Zeit.
Und viel. Stark.
Ja, also das ist nicht so einfach. Auch die ganzen, alles, Skisäcke, alles, das kannst alles nicht mehr hernehmen. Das muss alles ausgetauscht werden. Und dann soll das für kleinere Nationen besser sein. Also ich weiß auch nicht.
Widerspricht sich.
Das ist irgendwie noch nicht alles so gut durchdacht.
Naja, jetzt schauen wir mal, was im Sommer passiert.
Aber gibt es schon eine Regelung, wer bei einem Flurverstoß bestraft wird?
Nee, gibt es eigentlich nicht, also bis jetzt. Also die müssen ja erstmal das wirklich beschließen, dass es jetzt definitiv so ist und dann Gedanken drüber machen. Aber das ist ja auch ein schwieriges Thema. Sind es jetzt halt die Sportler, obwohl die ja eigentlich gar nichts mit dem Ski zu tun haben oder nicht so viel, außer mit dem schnell laufen? Oder sind es mir? Oder war es dann vielleicht doch der verunreinigte Wachsraum, da wo irgendwas drauf? Also das ist echt schwer, da irgendwem die Schuld dann in die Schuhe zu schieben. Und du kannst eigentlich keinen Sportler nicht starten lassen, weil da, keine Ahnung, Flur auf dem Ski ist und du weißt aber gar nicht, woher es kommt. Also, dass man dann keinen Flur mehr wächst, das ist ja logisch, aber ja, also das ist alles ein bisschen schwierig.
Finzi, was ist deine Meinung dazu?
Ja, generell, das verstehe ich schon, wenn das wirklich so schädlich sein soll, dass man das verbietet, aber so ein Verbot sollte man halt das hat man sich halt schon vorher überlegen, ob das auch machbar ist. Also, wenn man halt weiß, wenn man noch gar keine Maschinen dafür hat, um es zum Testen oder um das ganze Flur wegzubringen, dann ja, dann macht das für mich überhaupt keinen Sinn. Da gibt es, glaube ich, andere Stellen, an denen man ansetzen sollte, was Umwelt und Klimaschutz angeht. Gibt es im Weltcup-Zirkus, glaube ich, deutlich größere Baustellen wie das Flurverbot, meiner Meinung nach, aber ja, da hat halt die EU einfach irgendwas beschlossen und dann musste die FIS halt jetzt irgendwie umsetzen und das scheint ja nicht möglich zu sein.
Naja, das ist ja gar nicht so. Die EU hat ja nur beschlossen, dass die Flurverbindung C8 nicht mehr erlaubt ist, aber C6 ja schon. Und die FIS hat gesagt, na dann, wenn, dann verbieten wir gleich alles. Obwohl es ja eigentlich noch. Also es ist ja in der Autoindustrie, der Markt von Flur ist ja riesengroß, die ganzen Sitzbezüge, alles, das wird ja alles mit Flur behandelt, dass es nicht so, also nicht so viel Dreck aufnimmt und so weiter und so fort. Und da, also Skiwachs ist jetzt mal ganz ein kleiner Teil von der ganzen Sache. Aber ne, die FIS will halt, ja genau, aus Umweltgründen und so weiter das verbieten. Aber einen Weltcup-Plan aufstellen, wo es der ja, hin und her und hoch und runter fährst und nichts mehr zusammenhängend. Also vielleicht, da könnten Sie sich mal Gedanken drüber machen.
Ich merke schon, ein sehr schwieriges Thema.
Ja.
Aber dann habe ich noch zum Abschluss eine Frage. Am Wochenende war doch der COC in China drüben, der ja auch für Deutschland sehr erfolgreich endete mit Jakob Lange, der zweimal gewonnen hat. Habt ihr da schon ein paar Infos bekommen, wie es drüben aussieht?
Ja, also einige Bilder und Videos haben wir bekommen. Sieht sehr gigantisch aus. Und also ich glaube, da wird sich rein von den Wettkampfstätten und so, da fehlt sich's an gar nichts. Also die haben da sich nicht lumpen lassen, wie man sich's vorgestellt hat. Und die Strecken schauen auch überragend aus. Die Schanze schaut super aus. Also ich glaube, von dem her, dass die Bilder und Videos sehen schon sehr, sehr gut aus.
Und Michael, ist es für euch ein Problem, dass ihr in Anführungszeichen so wenig über Peking wisst?
Ja, Problem. Das sehen wir dann im Februar. wir haben jetzt schon viel mitgekriegt von dem, was es drüben sind. Und wir haben ja auch einen Techniker, der was normal COC macht mit drüben. Und der macht Tests und ich habe auch Videos oder Fotos gekriegt, wie die Anlaufspur gefräst ist und alles drum und dran. Also wir sind da schon ein bisschen informiert, okay, auch wenn wir jetzt noch selber nicht vor Ort waren.
Aber dann sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mal mit uns zu sprechen.
Danke für die Einladung.
Ich wünsche euch auf jeden Fall eine gute Weiterreise nach Otepää.
Danke.
Hoffentlich nicht so langwierig und kompliziert wie von Ruka nach Lillehammer.
Nee. Also morgen sind es 600 Kilometer und dann sind es nochmal, also sind wir über Nacht auf der Fähre und dann sind es nochmal 230 oder 240. Das sollte man schaffen.
Ist entspannter Reisetag, oder?
Genau, entspannter Reisetag. Da war es obenrum schon ein bisschen weiter.
Finzi, wie geht's bei dir weiter bis Donnerstag?
Ja, also morgen erstmal wieder Corona-Test und dann ein bisschen langlaufen. Ja, ruhiges Training jetzt noch. Ist ja nur Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in der Früh fliegen wir eben auch schon. Dann nach Tallinn und von Tallinn fahren wir dann mit dem Bus nach Otepää. Und ja, so lange bin ich jetzt auch nicht daheim. Ich genieße jetzt erstmal die Zeit, die paar Tage. Und dann geht's eh schon wieder los.
Gut. Darfst beim eigenen Bett schlafen zwei Tage oder drei.
Ich höre den Neid.
Ja, die erste Periode ist immer schon anstrengend, weil es lohnt sich halt nicht mal heimzufahren, weil es einfach fahrtechnisch nicht geht.
Ist wie es ist.
Ja, haben wir uns selber ausgesucht.
Alles freiwillig. Und ansonsten sage ich, danke, dass ihr alle wieder so fleißig zugehört habt. Danke auch für eure ganzen vielen lieben Nachrichten, die uns die letzten Wochen wieder erreicht haben. Falls ihr irgendwas loswerden wollt oder irgendwelche Fragen habt, schreibt uns gerne auf Instagram @ski.happens.pod oder klassisch eine Mail an wintersport@m945.de. Und in dem Sinne würde ich sagen, hoffen wir mal, dass Moritz nächste Woche wieder dabei ist. Ich wünsche euch eine schöne Woche, genießt die Weihnachtszeit und bis nächsten Dienstag.
Servus.
Ciao.
Ciao.